Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die amerikanischen Soldaten sind vorgerückt. Die SS-Bewacher von dem Zwangsarbeitertreck sind abgehauen. Und die Frauen standen dann hier auf einer Wiese, auf einem Acker, alleine.
Wir haben fast alle Lebensmittelfabriken abgefahren, um die Ernährung zu sichern. Morgens 6 Uhr fuhren wir los. Ich bin jeden Morgen mitgefahren, um mit aufzuladen, abzuladen und so weiter.
Thank you for what you do. For
the women. Yeah. Thank you.
Thank you.
Very grateful.
All
you're
good.
Like an angel for them, with the food.
Aber ich habe versucht, die Wahrheit zu sagen und das, was ich damals aufgenommen habe und auch behalten habe. Ich bin zwar erst 90 Jahre alt, aber so einigermaßen, glaube ich, kriege ich es noch hintereinander. Ne?
Hier haben wir die Gedenkplakette, die daran erinnert, dass an dieser Stelle das Konzentrationslager für die jüdischen Arbeiter der Lippstädter Eisen- und Metallwerke sich befand.
Wusstest du denn, dass er eigentlich einen anderen Namen hatte? Ihr durftet nicht sagen.
Ja, Steve. Papa. Wenn dein Vater Heinrich und deine Mutter Katharina, wenn die Tadek nicht bei sich aufgenommen hätten, dann würde es diese drei Damen nicht geben. Du weißt ja, was dann mit Tadek passiert wäre.
Der Mann hatte einen Plan. Und damit hat er sich selber gerettet.
Am Ort der Befreiung. Drei Schwestern erkunden die Unwahrscheinlichkeit ihres Lebens. Von Wolfgang Streitbürger.
We're excited.
Yes. Finally.
So yes. Good to have you here.
Yeah, thank you. Yeah.
Es ist Montag, der 3. Juli 2023. Drei Schwestern aus Kanada kommen in Bielefeld an. Zur Spurensuche über Ereignisse im Jahr 1945. Ereignisse, ohne die es sie niemals gegeben hätte.
I am Marcia Lederman, daughter of Gitla Lindzen and Jacob Lederman. I was born in Toronto in 1966 and I live in Vancouver.
I'm Doris Schulman, daughter of Gitla Lindzen.
Marcia Lederman, geboren 1966 in Toronto und heute Journalistin in Vancouver. Doris Schulman, 1956 in Toronto geboren und in Hamilton, Ontario zu Hause. Rachel Brass, 1949 in Gütersloh zur Welt gekommen, aus Toronto.
And now I live in Toronto, Ontario, Canada.
Sie sind die drei unwahrscheinlichen Töchter der Gitla Lindzen und des Jacob Meyer Lederman.
Ihre Eltern überlebten in Ostwestfalen den Judenmord des Nationalsozialismus, trafen sich, gründeten ihre jüdische Familie. Später zogen sie nach Kanada weiter.
Ihre nächsten Anschlüsse. Der Wunsch, nach Ostwestfalen zu reisen, war in den letzten Jahren gewachsen, als die Jüngste, Marcia, sich auch als Buchautorin mit ihrer Familiengeschichte beschäftigte. Die älteren Schwestern Rachel und Doris waren sofort begeistert.
We are the generation that needs to bear witness and pass on these stories to our children.
Wir sind die Generation, die Zeugnis ablegen muss und diese Geschichten nun an unsere Kinder weitergibt, erklärt Doris ihre Beweggründe.
Because for us it's almost like being adopted. We don't know anything about these places, these people.
Denn für uns ist es fast so, als wären wir adoptiert, sagt Rachel, die Älteste. Über die wirklichen Orte und Menschen in der Erzählung wissen die Schwestern bisher gar nichts. Es gab nur Namen und Mythen. Und jetzt wollen sie diese Geschichten durch die Orte erleben, an denen sie sich abgespielt haben. Das sei wichtig für sie und die jüngeren Generationen. Dienstag, der 4. Juli. Die fünftägige Spurensuche beginnt. Nur 20 Minuten Autofahrt und schon ist Gütersloh erreicht. Im Rathaus erwartet die Leiterin des Standesamts, Claudia Wiegelmann, die Schwestern. Versprochen hat die Beamtin eigentlich nur, dass sie Rachel eine Fotokopie der Geburtsurkunde gibt. Sie hat aber noch mehr für sie. Die Kollegin Amy Kohaus dolmetscht.
Und mitgeben kann ich jetzt zwei, ich habe jetzt erstmal zwei internationale Geburtsurkunden fertig gemacht. Die sind so in Kanada, in den USA überall gültig. Auf der ganzen Welt sind die gültig so.
Yeah, so that's the German version of the birth certificate, and it's from the date now says what it looks like right now for us.
Okay. Beautiful.
Jetzt ist es also amtlich. Geboren am 12. April 1949 im Elisabeth-Krankenhaus von Gütersloh. Damit könnte Rachel Brass deutsche Staatsbürgerin werden. Das hat sie aber gar nicht vor. Eine andere Gelegenheit nutzt sie gern. Die Leiterin des Stadtarchivs, Julia Kuklik, führt die Schwestern über den jüdischen Friedhof von Gütersloh.
Now I would like to present some particular graves and people from the cemetery. The parents of the child were Shelomo and Ruchla Cooper Smith, both Jewish forced laborers in Kaunitz and Ferl. So they were forced laborers just like your mother. And Mort Chayone was born on the 3rd of May 1946. He died at the age of 4.5 months on the 22nd September 1946.
Einige besondere Grabstätten möchte Julia Kuklik den Schwestern zeigen.
Ein Grabstein gehört Mordecai Jona. Mit 4.5 Monaten gestorben am 22. September 1946. Im jüdischen Jahr 5706, im selben Gütersloher Krankenhaus, in dem Rachel Liederman 1949 geboren wurde. Seine Eltern Shelomo und Ruchla Cooper-Schmidt lebten als befreite Zwangsarbeiter im Dorf Kaunitz, genau wie die Mutter der drei Schwestern. Dieses Kind aber hatte keine Zukunft, weder in Kanada noch sonst wo. Die Eltern haben es ganz alleine, noch an seinem Todestag, hier begraben. Der Vater starb 1976 und die Mutter 1984, beide in Israel.
Marsha Liederman legt nach jüdischem Brauch einen Kiesel auf den verwitterten Grabstein.
Ich wollte am Grab dieses kleinen Jungen, des Kindes einer Sklavenarbeiterin, wie meine Mutter es eine war, und der nicht überlebte, einen Stein hinterlassen. Es gibt niemanden mehr, der ihn besuchen könnte. Also habe ich ihm einen Stein hinterlassen.
I wanted to leave a stone for him.
Der erste Tag der Erkundungen endet mit der Rückkehr nach Bielefeld. Am nächsten Morgen geht es nach Kaunitz.
In diesem Dorf bei Gütersloh befreiten US-amerikanische Soldaten um die 800 jüdische Zwangsarbeiterinnen. Die Polinnen, Ungarinnen und Slowakinnen waren auf einem der berüchtigten Todesmärsche der SS am Kriegsende. Gitla Linzen, die am Neujahrstag 20 geworden war, gehörte zu ihnen. Auschwitz und mehr als 4 Monate Zwangsarbeit im nahen Lippstadt hatte sie zuvor schon überlebt.
Unterwegs nach Kaunitz treffen die Schwestern Jochen Melzian und Regina Bogdanow. Ihr Heimatverein Ferl hat im Jahr 2022 eine Fotoausstellung »Die Frauen von Kaunitz« organisiert und 2024 ein Buch dazu veröffentlicht. Gemeinsam fahren sie zum Ort der Befreiung. Auf dem Weg dorthin erzählt Jochen Melzian, was sich in Kaunitz damals zutrug.
Der 1. April 1945 war der Ostersonntag und damals auch erster Tag des jüdischen Pessach.
Die amerikanischen Soldaten sind vorgerückt. Die SS-Bewacher von dem Zwangsarbeitertreck sind abgehauen. Und die Frauen standen dann hier auf einer Wiese, auf einem Acker, alleine. Rundherum hingen an den Häusern weiße Fahnen, um sich selber zu schützen, um aufzugeben. Und die 800 Frauen waren hier. Die Amerikaner sind weitergezogen. Relativ kurz danach hat die britische Armee dann hier die Verwaltung übernommen. Und es hat sich einfach so ergeben, dass die 800 Frauen dann hier geblieben sind. Und die musste sich das kleine Dörfchen mit den wenigen Einwohnern drum kümmern. Und ja, es war, denke ich, eine Riesenherausforderung. Und das ist dann ja sicherlich auch sehr kompliziert gewesen von der Organisation her.
Kaunitz wurde zum wahrscheinlich einzigen Dorf in Deutschland für sogenannte DPs, Displaced Persons, für heimatlos gewordene, herumirrende Überlebende des Naziterrors.
Die Frauen wurden halt dann auch in Häusern untergebracht, wo vorher die Deutschen gewohnt haben. Die sind ja rausgeworfen worden. Die mussten woanders unterkommen, entweder draußen in den Ställen oder bei Freunden, bei Bekannten, deren Häuser halt eben dann nicht genutzt wurden, um dort die Zwangsarbeiterinnen unterzubringen.
Mehr als 70 Häuser, in denen über 100 deutsche Familien lebten, haben die Besatzer damals beschlagnahmt. Das war mehr als jedes zweite. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Bewohner Nazis waren oder nicht.
Das war alles sehr, sehr schnell organisiert und sehr, sehr schnell umgesetzt. Und ich denke auch nicht, dass da groß Zeit gewesen ist, um groß zu planen. Es ist einfach gemacht worden.
Weitere Displaced Persons kamen gleich in den ersten Tagen dazu. Auch befreite Sowjetsoldaten aus dem nahen Kriegsgefangenenlager Stalag-Senne. Die Zahl wuchs auf über 1000. Einige hundert der Zwangsarbeiterinnen verließen bald das Dorf. Erst Ende 1949 hob die inzwischen zivile Amtsverwaltung Ferl die Beschlagnahmung wieder auf. Und zum Jahreswechsel von 1949 auf 1950 wurde das DB-Camp Kaunitz schließlich aufgelöst.
Das Ziel ist erreicht. Zu Fuß geht es zum Rand eines Sportfelds. Den Acker von damals. Vor einem Gitterzaun findet sich eine Erinnerungstafel aus dem Jahr 1995. Jochen Melzian liest die Inschrift vor. Von über 700 Frauen ist dort die Rede. Heute weiß man es genauer. Es waren um die 800. Der Reporter übernimmt das Übersetzen.
Möchten Sie es einmal auf Deutsch lesen und ich übersetze
ja,
dann?
Jochen is going to read this German language pack and then I translate it for you. Okay, so first we do it in German.
Genau. So, hier wurden am 1. April 1945 über 700 jüdische Frauen durch amerikanische Soldaten befreit. Sie waren auf dem Marsch von Lippstadt in das KZ Bergen-Belsen, wo sie getötet werden sollten. Als billige Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie waren sie aus dem KZ Auschwitz nach Lippstadt geholt worden. Dieser Gedenkstein soll an das Leid dieser Frauen und aller Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Er soll uns gleichzeitig mahnen, Unrecht gegenüber Menschen in keiner Form hinzunehmen, sondern mutig entgegenzutreten.
Okay. So now I translate. I first translate the plaque. On this location on the 1st of April 1945. Wer hat es aufgestellt und wann?
Das ist aufgestellt worden erstaunlicherweise sehr spät, in den 80ern. Hat eine Schule in Gütersloh, die Anne Frank-Schule, die Initiative ergriffen. Und aus der Initiative heraus ist dann hier dieser Gedenkstein hingesetzt worden.
Okay. So how does it feel when you see this?
Well, it still doesn't feel real because we've heard about this rescue so many times. And I had a certain image in my mind, it wasn't this one, but I can see now how it happened.
Ganz unwirklich kommt es ihr vor, antwortet Rachel Brass auf die Reporterfrage, wie es ihr jetzt geht. Denn so viele Male hat sie schon die Erzählungen von dieser Rettung gehört und sich ein Bild vom Ort gemacht, das aber so nicht stimmte. Jetzt kann sie sehen, was sich hier abspielte und die Gefühle der Frauen besser nachempfinden. Auch für Doris Schulman ist es ein sehr gefühlsgeladener Moment. Die Plakette findet sie überraschend schön. Für Rachel Brass kann es keinen besseren Ort auf der Welt geben als den der Rettung. Die Frauen hatten am Ende solches Glück, sagt Doris.
Die SS-Männer flohen am frühen Morgen. Die Frauen wussten es zuerst nicht. Auf Befehl der Bewacher hatten sie sich bei Eiseskälte eine Stunde oder länger mit dem Gesicht zum Boden auf den Acker gelegt, bis es hell wurde, und sie begriffen, dass sie in Freiheit waren.
Auf einem Spaziergang sehen die Schwestern den Ortskern des Kaunitz der Gegenwart. Keine 10 Minuten Autofahrt entfernt wartet ein Zeitzeuge. Im Haus des Heimatvereins Ferl, der Kleinstadt, zu der Kaunitz heute gehört.
Hello,
Hallo, Marsha.
Kleine Mars.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag.
Alles junge Damen.
Can you tell them we're sorry that we're so late?
Entschuldigung, dass wir uns verspätet haben.
Keine Ursache. Ja, aber trotzdem.
Johannes Kleinemas war 12 Jahre alt, als er die Ankunft einer amerikanischen Vorhut in Ferl erlebte. Am selben 1. April, als die Frauen in Kaunitz ihre Freiheit wiederfanden. Schon am nächsten Tag hatte er eine Aufgabe. Seinem Vater helfen, die befreiten Frauen und weitere Menschen zu versorgen, die in Kaunitz gestrandet waren.
Mein Papa wurde sofort am Montag, also Ostermontag, zum Hilfspolizisten erklärt. Und es musste ganz schnell gehandelt werden. Wir hatten keine Schule, die fing erst ein Jahr später an wieder. Und dann am Dienstagmorgen ging es gleich los, die Einteilung. Wir mussten an einem Morgen die südlichen Bäckereien abfahren und Brot holen. Am anderen Tag die nördlichen Bäckereien.
Oh.
Brot.
Brot. Basics. And who said to do this? The American Army?
Verwaltung. Mm. Die mussten eine Lösung finden. Und dann mussten wir auch zwischendurch nach Paderborn zur Marmeladenfabrik. Wir haben fast alle Lebensmittelfabriken abgefahren, um die Ernährung zu sichern. Morgen 6 Uhr fuhren wir los. Ich bin jeden Morgen mitgefahren, um mit aufzuladen, abzuladen und so weiter. Und dann musste das alles nach Kaunitz. Ja, links vor der Kirche, da musste das abgeliefert werden.
Bis zum Jahresende 1945 verließen viele der befreiten Frauen Kaunitz wieder. Gittler Linsen blieb dort wohnen. Auch noch nach der Heirat mit Jacob Liederman und der kleinen Rachel. 1949 oder 1950, so genau weiß es niemand mehr, zog die junge Familie nach Bielefeld um und kurz darauf weiter nach Kanada.
Die Schwestern zeigen Johannes Kleinemas Fotos von ihrer Mutter. Kann er sich an sie in Kaunitz erinnern? Hat er vielleicht sogar mit ihr gesprochen?
Kenn ich doch nicht.
No. No, I would be different. Okay. Yeah. A lot of them looked alike, too,
with
brown
hair. Nein, nope. Ist ein bisschen zu lange hin.
Ne? Yeah, we understand that.
Tief bewegt und dankbar nehmen die Schwestern Abschied von Johannes Kleinemas.
The women. Yeah. Thank you. Thank you. Very grateful.
Yeah. All good.
Like an angel for them. With the food.
Aber ich habe versucht, die Wahrheit zu sagen und das, was ich damals aufgenommen habe und auch behalten habe. Ich bin zwar erst 90 Jahre alt, aber so einigermaßen, glaube ich, kriege ich es noch hintereinander. Ne?
Der lange zweite Tag der Spurensuche geht zu Ende. Schweigend, in Gedanken versunken, sitzen die Schwestern im Auto auf der Fahrt zurück nach Bielefeld. Nächster Morgen. Es ist Donnerstag, der 6. Juli. Heute geht die Reise weiter nach Lippstadt. In die malerisch an der Lippe gelegenen Stadt, in der Gittler Linsen die Zwangsarbeit erleiden musste. Dort hat sich Barbara Birkert lange auf den Besuch vorbereitet. Die studierte Judaistin bietet Stadtführungen an, auch über die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Lippstadt, die mit der Nazi-Herrschaft weitestgehend endete.
So. We are standing now something.
Zunächst aber steht ein weiterer geheimnisumwobener Ort der Familiengeschichte auf dem Plan. Das Betriebsgelände des Automobilzulieferers Heller, auf dem im Zweiten Weltkrieg das Werk des Rüstungsbetriebs LEM stand. Die Schwestern stehen mit Barbara Birkert vor dem großen Fabrikgelände.
Which is the factory and where did they live?
Yes, all this was the factory and this was the camp of the Jewish prisoners.
Over there, can you take a picture?
They lived here.
Oh,
and
someone wants to check.
Here have been the barracks.
Viele Fragen haben die Schwestern zu dem Werk, in dem ihre Mutter ab November 1944 unter Zwang arbeiten musste. Barbara Birker zeigt ihnen, wo die Gefangenen leben mussten. Und auch das Bahngleis, über das die Frauen aus Auschwitz gebracht wurden, aber nicht mehr hinaus durften. Sie erzählt, dass es um das Gelände herum zwar keinen Stacheldrahtzaun gab, dafür aber eine Mauer. An deren Stelle steht längst eine andere. Und zu der führt Birgert die drei Schwestern nun.
Hier haben wir die Gedenkplakette, die daran erinnert, dass an dieser Stelle das Konzentrationslager für die jüdischen Arbeiter der Lippstädter Eisen- und Metallwerke sich befand. Es war ein abgegrenzter Bereich am Rande des Werksgeländes. Heute ist es vom Werksgelände mehr oder weniger umschlossen, aber es war ganz am Ende.
Nach 3 Monaten in Auschwitz entging die damals 19-jährige Gitla Linsen aus dem polnischen Radom nur durch die Zwangsarbeit in Lippstadt ihrer Ermordung. Die Eltern waren schon im Konzentrationslager Theresienstadt umgekommen, aber das wusste sie damals noch nicht. In Auschwitz hatte sie völlig überraschend ihre ältere Schwester Ella wieder getroffen. Gemeinsam haben sie auch in Lippstadt gearbeitet, waren im selben Todesmarsch und lebten danach eine Weile in Kaunitz. Ella ging später nach Israel.
Am 4. Tag folgt eine Exkursion zum Kreismuseum Wewelsburg, wo eine große Ausstellung die Gewaltherrschaft der SS dokumentiert. Etwas ausruhen wollen die Schwestern nun. Die Vorfreude wächst, und zwar auf einen ganz besonderen Besuch am 5. und letzten Tag der Spurensuche. Abfahrbereit sitzen sie im Auto.
How does it feel to be that close to meeting them now?
I've dreamed about this moment all my life. The farm has always been a mystery for our family.
And a mythology as well, like this farm. And now it's going to be an actual, real, live.
Wie es sich anfühlt, dem Ziel so nahe zu sein? Von diesem Moment hat Doris ihr Leben lang geträumt. Der Hof ist für die Familie immer ein geheimnisumwobener Ort gewesen. Für Marsha Liederman geradezu Mythologie. Jetzt wird er lebendig und greifbar. Und Rachel Brass ist absolut aufgeregt, überwältigt vor Freude, endlich die Familie kennenzulernen, die ihrem Vater das Leben gerettet hat.
Let's go then.
Samstag, der 8. Juli. Das Ziel am letzten und für die Schwestern wichtigsten Tag der Spurensuche heißt Holsen. Eine ländliche Gemeinde, heute Teil von Salzkotten.
In Holsen auf einem Bauernhof, nicht weit von Paderborn, versteckte sich ihr Vater als polnischer Katholik getarnt, nachdem er nur knapp seiner Ermordung in einem Judenghetto der Nazis in Polen entkommen war.
In Holsen herrscht große Aufregung. Vor Backstein- und Fachwerkbauten flattert an einem Fahnenmast das kanadische Ahornblatt. Das Ehepaar Michael und Katja Flottmeier und die 13-jährige Tochter Nora stehen vor der Tür. Ein Freund, der gut Englisch spricht, ist auch gekommen.
Als sogenannter Fremdarbeiter wurde 1943 ein gewisser Tadek dem Bauer Heinrich Flottmeier und seiner Frau Katharina zugeteilt. Sie waren Michael Flottmeiers Großeltern. Tadek war mit gefälschten Papieren angereist und hieß in Wahrheit Jakob Meier Ledermann. Geboren in Tribunalski, wahrscheinlich am 15. Oktober 1919. Als die Bauern später begriffen, dass der Katholik aus Polen in Wahrheit ein Jude war, verrieten sie ihn nicht. Unter großer Gefahr für die eigene Familie ließen sie ihn bei sich bleiben.
Inzwischen sind auch Michael Flottmeiers Schwester Ursula Koff und ihre Baby-Enkelin Ida angekommen, mit 5 Monaten die jüngste der Familie. Alles ist vorbereitet für einen Grillnachmittag im Garten des Hofes, auf dem es schon lange keine Landwirtschaft mehr gibt. Aber zuerst steht eine Tour durch das Haus an. Zu einem Ort zieht es die Schwestern ganz besonders. Aus der Diele steigen sie eine steile Holztreppe hinauf. Sie führt zu der Kammer, in der ihr Vater damals schlief.
Das sieht man an der Wand noch, da wo die Treppe
ist. Ja, ist ja versetzt.
Ja.
Das war auch ein Waschraum mehr, ne?
Ja.
Rachel Brass steht still in der Tür.
Well, they had peace here. And they made friends with others.
And look at the
gloves.
Hier hatten sie also Frieden.
und sie haben sich miteinander angefreundet. Und dieser Blick nach draußen, das flache, stille Land, dies war sein Rückzugsort, nach all dem, was er schon durchgemacht hatte. Es gab Essen, sinnvolle Arbeit, aber keine Leute, die ihn argwöhnisch beobachten.
Inzwischen ist auch Hubert Flottmeier eingetroffen. Der Vater von Michael und Ursula lebt im Pflegeheim. Als Kind hat er alles miterlebt. Der alte Mann im Rollstuhl begrüßt die Schwestern sichtlich bewegt. Draußen vor der Diele, wo er 1979 vor Freude den Besen von sich geworfen hatte, als Tadek nach einem Dritteljahrhundert zu seinem einzigen Besuch wiederkehrte. Im Garten sitzen jetzt alle an einem großen Tisch zusammen, essen, trinken und schauen sich Fotoalben an. Die Schwestern haben Hubert ein Schwarz-Weiß-Bild ihres Vaters mitgebracht. Die Tochter Ursula Koff zeigt es ihm.
Kennst du den?
Tadek.
Ja. Genau. Darfst du mal halten, das Bild, Papa? Kannst du in dein Zimmer hängen, ne? Hm? Wollen wir es wieder einpacken?
War es der Familie wirklich klar, dass Tadek in Wirklichkeit nicht Tadek hieß? Dass er sich bei ihr vor den Nazis versteckte? Tochter Ursula fragt den letzten lebenden Zeitzeugen.
Wusstest du denn, dass er eigentlich einen anderen Namen hatte?
Ja, hat er erst mit Papa erzählt und dann.
Ja. Ihr durftet nicht sagen. Und dann habt ihr da nie mehr drüber gesprochen, wenn euch einer gefragt hat.
Who asked you?
Den Mund mussten sie also halten. Und das haben sie auch getan, die ganze Zeit über. Juden zu verstecken, wurde hart bestraft. Warum nahmen sie diese große Gefahr auf sich? Zum organisierten Widerstand gegen die Nationalsozialisten gehörten die Flottmeiers sicherlich nicht. Sie taten es schlicht, weil sie anständige, von ihrem christlichen Glauben getragene Menschen blieben, auch in einer mörderischen Zeit. Sie wussten, was richtig und was falsch war.
Inzwischen ist es an der Zeit zum Abschied nehmen. Auf beiden Seiten fließen Tränen.
Ja, du bist der Einzige, der noch lebt aus dieser Zeit. Ne? Deshalb war das jetzt so wichtig, dass sie jetzt noch mal hergekommen sind. Ne?
And tell him, if it wasn't for his parents, I wouldn't exist. Can you say that to him?
Yeah.
Ja, Papa, wenn dein Vater Heinrich und deine Mutter Katharina, wenn die Tadek nicht bei sich aufgenommen hätten, dann würde es diese drei Damen nicht geben. Du weißt ja, was dann mit Tadek passiert wäre. Und deshalb danken sie dir so.
Sorry. Sorry. Was beruhigt ihn?
Oh, I don't want to cry, but it's true. Because of you, I'm here.
Yeah. Yeah.
Ein Szenenwechsel, aber gar nicht weit entfernt. Die Schwestern aus Kanada sind an einem weiteren wichtigen Ort ihrer Familiengeschichte angekommen. In Holsens Kirche Philippus Neri ertönen aus Lautsprechern wechselnde Musiken. Und jetzt. Niemand hat es arrangiert, das Halleluja, das durch Leonard Cohen weltbekannt wurde, durch den jüdischen Sänger und Poeten aus Kanada. Auf der Erkundung erstmals mit dabei ist heute Andrea Tebbert. Die Historikerin und Journalistin aus Köln hat im Auftrag der Schwestern die Orte und Zeitzeugen gefunden. Eigentlich war diese Reise schon für 2020 geplant gewesen, doch dann kam Corona.
Andrea Tebert weiß, welche Rolle diese Kirche für Tadek spielte, der zur Tarnung mit einem polnischen katholischen Gesangsbuch in der Tasche nach Holsen gereist war.
Der Mann hatte einen Plan und damit hat er sich selber gerettet, weil er ist mitten in das Übel Nazi-Deutschland gegangen und hat das geschickt gemacht, um zu überleben. Sehr geschickt. Als Tadek aus Polen hier hingekommen ist, um auf dem Land zu arbeiten, ist er sonntags mit in die Kirche gegangen. Und er hat am Anfang, weil er die Riten als Jude nicht kannte, immer in der letzten Reihe gesessen. Er hat versucht, die Riten durch Beobachtung aufzunehmen und dann zu wiederholen. Er wollte ja nicht auffallen als Jude.
Auf derselben Kirchenbank sitzen jetzt die drei Schwestern. Doris Schulman weiß aus dem Tagebuch ihres Vaters vom Besuch 1979, was diese Kirche ihm bedeutete.
Mein Vater saß in dieser letzten Reihe. Und während des katholischen Gottesdienstes betete er zu seinem eigenen Gott, dem hebräischen Gott Israel. Er betete hier um sein Leben.
Er betete für sein Leben hier.
1945 verließ Tadek, wie er sich dann sein ganzes Leben weiter nannte, den Bauernhof in Holsen, um nach seiner Schwester zu suchen. Er hatte von den jüdischen Frauen in Kaunitz gehört. War wohl auch sie dort? Er wusste noch nicht, dass Devora längst ermordet war, wie auch sein kleiner Bruder Isaak und die Eltern Moshe Aaron und Sarah. Gefunden hat er dann Gittler, als er im Krankenhaus von Gütersloh einen Freund besuchte. Sie lag dort nach einem Motorradunfall, das Gesicht komplett verbunden. Und Tadek verliebte sich auch so in sie.
Andrea Tebbert hat die Kontakte für die Treffen auf der Reise arrangiert. Und sie fand auch die Familie Flottmeier wieder. Zu der war nach Tadeks Besuch 1979 der Kontakt abgerissen, auch weil der Vater in seinem Tagebuch den Familiennamen falsch buchstabiert hat. Und Marsha Liederman nutzte Tebberts Nachforschungen für ein Buch, das sie während der Pandemie über die Geschichte ihrer Eltern schrieb und das 2022 in Kanada erschienen ist. Kissing the Red Stairs hat seitdem in Nordamerika große Beachtung gefunden. Während die Schwestern noch in der Kirche sind, versucht Michael Flottmeier draußen Worte dafür zu finden, was ihm und seiner Familie dieser Besuch gegeben hat.
Ja, es ist so ein bisschen eine Erfüllung von so einem Traum, den wir hatten in den letzten Jahren, dass sowas nochmal zustande kommt. Das ist eine ganz tolle Sache, die wir nicht mehr vergessen. Ne? Man hat ja unser Vater erlebt, der war auch mit den Tränen am Kämpfen. Mir ging es genauso. Also das geht einem schon ziemlich nah und das ist eine Lebensgeschichte.
Und die Schwestern selbst? Was haben sie von dem Besuch mitgenommen? Antworten geben sie fast ein Jahr danach. Nun in einem Videogespräch.
I can't believe it. I mean, the memories are so vivid and wonderful. So I live with them every day.
Doris Schulman kann es immer noch nicht glauben. So lebendig und wundervoll sind die Erinnerungen an die Reise. Jeden Tag lebt sie mit ihnen.
As a child of Holocaust survivors, I myself am always searching for the missing pieces of the puzzle that make up my life. And last July, I found some of those missing pieces in Germany.
Rachel Bruss hatte vorher, als ein Kind von Holocaust-Überlebenden, immer nach den fehlenden Steinen im Puzzle ihres Lebens gesucht. Und einige davon hat sie in Deutschland nun gefunden.
But one thing I did not expect from that trip was to have such a good time. I had a great time. It was intense and there was a lot of challenge involved. There were many difficult moments, but I actually had a blast. I felt joy on so many occasions and that was a complete surprise to me.
Eins hatte Marsha Liederman nicht erwartet, dass sie und ihre Schwestern so viel Spaß haben würden. Es war intensiv. Sie mussten Herausforderungen und schwierige Augenblicke meistern, aber es war umwerfend für sie, welch große Freude sie in vielen Momenten empfand. Das hat sie komplett überrascht.
Jacob Tadek Meyer Liederman starb am 16. August 1984 mit 64 Jahren. Gittler Linson Liederman am 17. Januar 2006. 81 Jahre wurde sie alt. In 7 Enkelkindern und 12 Urenkeln lebt die Geschichte zweier unwahrscheinlicher Rettungen weiter.
Am Ort der Befreiung. Drei Schwestern erkunden die Unwahrscheinlichkeit ihres Lebens. Von Wolfgang Streitbürger. Mit Niklas Kort und Tilmar Kuhn. Ton Ralf Perz. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.